HR Info Wirtschaft.
Eine abgeblasene Megafusion in der Bankenbranche, Stellenabbau im großen Stil, Strafzinsen für Privatkunden, dazu erste Pläne für eine globale Internetwährung mit dem Namen Libra. Es gab viel zu berichten im Finanzjahr 2019. Wir blicken zurück und nach vorne, was das kommende Jahr 2020 bringen mag. Hier bei HR Info Wirtschaft. Mein Name ist Ursula Mayer. Der Höhepunkt dieses Finanzjahres war sicherlich der Chefwechsel bei der Europäischen Zentralbank. Nach 8 Jahren endete die Amtszeit von Mario Draghi. Ende Oktober hat er den Staffelstab übergeben an Christine Lagarde oder besser gesagt eine Glocke. So ist es bei den EZB-Präsidenten Tradition. Mit dieser Glocke eröffnen sie im Haus wichtige Sitzungen. Für seine Arbeit bekommt der 72-jährige Draghi nicht nur Lob, sondern auch viel Kritik. Die einen sehen in ihm den Retter des Euro, andere werfen ihm vor, er habe geldpolitisch viel zu viel getan und die Zinsen über Jahre abgeschafft. Andreas Heigen über die Ära Draghi.
Das Misstrauen gerade in Deutschland war groß, als Mario Draghi vor rund 8 Jahren Chef der Europäischen Zentralbank wurde. Ausgerechnet ein laxer Italiener, hieß es in der Presse. Könne der überhaupt über den Euro wachen? In Italien gehöre doch Inflation wie Tomatensauce zur Pasta. Es gab Karikaturen mit Graf Dragila, der die Sparer aussaugte. Bildredakteure schenkten dem EZB-Chef eine Pickelhaube, ermahnten ihn, die europäischen Sparer zu schützen und forderten die Pickelhaube später enttäuscht wieder zurück. Aber nicht mit Draghi.
Geschenkt ist geschenkt.
Er werde die Pickelhaube behalten, sagte der scheidende EZB-Chef auf seiner letzten Pressekonferenz und hatte damit die Lacher auf seiner Seite. All die Kritik scheint an Draghi abzuperlen. Ein Eindruck, den Fachleute bestätigen. Zum Beispiel der Frankfurter Ökonom Volker Wieland.
Er ist jemand, den nichts so leicht aus der Ruhe bringen kann.
Auch Persönliches gibt Draghi nicht preis. Von Journalisten zum Abschied gefragt, ob er Pläne für die Zukunft schmiede, sagte der scheidende EZB-Chef zuletzt lediglich:
Ich habe keine konkreten Pläne, aber für mehr Informationen fragen Sie doch meine Frau. Sie weiß das besser, jedenfalls hoffe ich das.
Da schwingt eine gewisse Bescheidenheit mit. Draghi gilt als kluger Kopf mit einer exzellenten Ausbildung. Studiert hat er unter anderem in den USA am renommierten Massachusetts Institute of Technology. Gearbeitet hat er als Investmentbanker für Goldman Sachs. Besonders geprägt hat ihn aber offenbar seine Zeit an einer exklusiven Jesuitenschule in Rom.
Es waren exzellente Standards, gemeinsam mit der moralischen Botschaft, die den ganzen Tag bestimmte. Die Botschaft, dass man alles so gut machen musste, wie man konnte. Vor allem, dass jeder Einzelne von uns auf irgendeine Weise besonders war.
Tatsächlich wurde Draghi unter den EZB-Präsidenten zur Ausnahmeerscheinung, vor allem als er vor 7 Jahren während der europäischen Schuldenkrise jenen folgenschweren Satz sprach.
Die ECB ist bereit, was immer es braucht.
Die EZB ist bereit, alles zu tun, um den Euro zu retten.
Um die Inflation im Euroraum anzuheizen und die Wirtschaft zu stützen, zog Draghi tatsächlich alle geldpolitischen Register und wurde bald gefeiert als Super Mario. Doch der Rettungskurs der EZB ist umstritten. Bedenken äußern viele, auch Notenbanker, sogar aus den eigenen Reihen. Vor allem, wenn die EZB Anleihen von Staaten der Eurozone kaufe, unterstütze sie damit einfach nur klamme Staaten wie Italien oder Spanien. Sie betreibe Staatsfinanzierung durch die Hintertür, so lautet einer der zentralen Vorwürfe, und das dürfe die EZB nicht. Draghi selbst ist rückblickend mit sich im Reinen.
We did what we did always in pursuing our mandate.
Alles, was wir getan haben, haben wir im Rahmen unseres Mandats getan.
Das ist alles, was der scheidende EZB-Chef zum Schluss dazu sagt. Dabei wirkt er sichtlich erleichtert, dass er das seinen Kritikern künftig nicht wieder und wieder erklären wird müssen.
Und diese Kritiker haben zuletzt neues Futter bekommen, denn auf den letzten Metern seiner Amtszeit hat Draghi noch einmal in die Vollen gegriffen. Um die Wirtschaft in der Eurozone zu unterstützen, hat er ein umfassendes Hilfspaket auf den Weg gebracht. Die EZB hat ihre umstrittenen Anleihekäufe wieder aufgenommen. Jeden Monat kauft sie für Milliarden Staats- und Unternehmensanleihen. So will sie für günstige Finanzierungsbedingungen sorgen. Dazu hat die Zentralbank die Strafzinsen für Banken verschärft. Die müssen die Geldhäuser an die EZB zahlen, wenn sie dort überschüssiges Geld deponieren, statt es weiterzugeben in Form von Krediten. Das soll dafür sorgen, dass mehr billiges Notenbankgeld in Umlauf kommt, am Ende mehr investiert und konsumiert wird. Warum aber all diese geldpolitischen Maßnahmen? Der scheidende EZB-Chef Draghi begründete das zuletzt so.
Erstens, der Abschwung der europäischen Wirtschaft ist deutlicher als erwartet. Zweitens, die beharrlichen Abwärtsrisiken durch Handels- und geopolitischen Konflikte. Und drittens, die Korrektur unserer längerfristigen Inflationserwartungen.
Vor allem die geringe Teuerung macht der EZB schon lange zu schaffen. Die Verbraucherpreise müssten viel stärker steigen. Eine Inflationsrate von nahe 2% wäre aus Sicht der EZB ideal. Ein Garant für stabile Preise in der Eurozone. Doch davon ist man bisher weit entfernt. Trotzdem findet Draghi selbst, dass die Geldpolitik bisher schon viel Gutes bewirkt hat.
Fast alle Dinge, die Sie in Europa sehen, wie die 11 Millionen neuen Jobs innerhalb einer kurzen Zeit, die Erholung der Wirtschaft für einige Quartale, waren maßgeblich durch die Geldpolitik der EZB geschaffen worden.
Dagegen gab es allerdings zuletzt immer mehr Widerstand, sogar aus den eigenen Reihen. Die EZB überschreite ihre Kompetenzen, ihre Geldpolitik werde immer riskanter, hieß es. Es gibt aber nicht nur Kritiker, sondern auch Befürworter. Blickt etwa der Frankfurter Notenbankexperte Adalbert Winkler zurück auf 8 Jahre unter Draghis Leitung, zieht er ein positives Fazit.
Mario Draghi war ganz sicher ein guter, wenn nicht sogar zu sagen ein sehr guter Präsident an der Spitze der EZB. Er hat früher als andere erkannt die sich selbst verstärkenden negativen Dynamiken der Eurokrise. Und er hat entschieden gegengesteuert und damit dazu beigetragen, dass wir vor allen Dingen seit 2012 doch eine vergleichsweise gute wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum hatten, gemessen an dem, von wo wir herkommen.
Draghis Geldpolitik erzeugt Gewinner und Verlierer. Kreditnehmer profitieren, weil sie ihre Kredite zu extrem günstigen Konditionen bekommen. Sparer dagegen leiden, weil es fürs Ersparte kaum noch Zinsen gibt. Fürs Alter vorsorgen wird immer schwieriger. Dazu sehen viele Ökonomen die Gefahr, dass das ganze billige Notenbankgeld für Übertreibungen sorgt, dass es etwa die Preise für Immobilien in die Höhe treibt.
HR Info Wirtschaft.
Die Nebenwirkungen der Geldpolitik will sie in Zukunft intensiv beobachten. Die Rede ist von Christine Lagarde, Draghis Nachfolgerin. Seit November leitet sie die Europäische Zentralbank. Und als frisch gebackene EZB-Präsidentin war sie dann auch der mit Abstand wichtigste Gast auf einem Bankenkongress in Frankfurt. Über ihren ersten großen Auftritt dort berichtet Martin Honecker.
Fast sehen sie aus wie beste Freunde. Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, umringt von den Chefs großer Banken. Bei einem Fachkongress in Frankfurt lassen sie sich vor der Kamera sogar zu Scherzen hinreißen. Manches Lachen wirkt gequält. Zu groß dürfte die Not vieler Banker sein, weil die niedrigen Zinsen ihr Geschäft belasten. Umso größer ihre Erwartungen an die Französin Lagarde. Die lässt auf dem Podium erstmal ihren Charme spielen.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute hier zu sein,
sagt die Grande Dame der Finanzwelt und zeigt damit ihre Verbundenheit zum Finanzplatz Frankfurt. Auf allzu viel Farbe hat sie heute verzichtet. Sie trägt einen dezenten braunen Hosenanzug und unterscheidet sich damit kaum von all den anderen Anzugträgern im Saal. Denen gibt sie dann aber deutlich zu verstehen, dass sie die Geldpolitik ihres Vorgängers vorerst beibehält und die Zinsen niedrig bleiben.
Die EZB will mit ihrer Geldpolitik weiterhin die Wirtschaft unterstützen im Rahmen ihres Mandats. Dabei werden wir die Nebeneffekte dieser Geldpolitik weiter überwachen und beobachten.
Damit die Wirtschaft in der Eurozone wieder aufwärts geht, müssen die Regierungen das ihre tun, mahnt die EZB-Chefin. Zum Teil würden sie mehr sparen, als es Europa gut täte. Ein klarer Seitenhieb Richtung Deutschland, ohne dass Lagarde das Land direkt erwähnt. Sie fordert mehr Investitionen, etwa in die Infrastruktur und in die Bildung.
Wenn wir diese Herausforderung richtig angehen, kann es auch eine einzigartige Chance sein. Wir können in einer sich verändernden Welt in unsere Zukunft investieren, Europa, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, nachhaltig stärken.
Das sorgt unter den Bankern für Begeisterung. Es sei eine der besten Reden über Europa, die er seit langem gehört habe, sagt zum Beispiel Christian Sewing, der Chef der Deutschen Bank. In einer anschließenden Diskussionsrunde mit Kollegen will er auch nach vorne blicken.
Wir sollten uns nicht zu sehr auf die anhaltend niedrigen Zinsen konzentrieren und die Probleme, die uns daraus kurzfristig entstehen. Die wirklich wichtige Frage ist, wie können wir wettbewerbsfähig bleiben, auch in 3, 5, 7 Jahren?
Dafür müssen auch die Banken investieren, vor allem in die Digitalisierung. Damit die europäischen Geldhäuser an Stärke gewinnen, müssen sich aber auch die Rahmenbedingungen ändern, findet Commerzbank-Chef Martin Zielke.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass wir eine Bankenunion und Kapitalmarktunion bekommen, die ihren Namen verdienen. Beides geht Hand in Hand. Dadurch gäbe es viele Vorteile.
Zum Beispiel gäbe es dann einheitliche Regeln für alle. Allerdings wird derzeit über einen wichtigen Baustein heftig diskutiert, nämlich über eine europäische Einlagensicherung. Gerade in Deutschland behagt vielen die Vorstellung nicht, dass sie in Haftung genommen werden könnten, sollten Geldhäuser in Südeuropa Probleme bekommen. Dagegen gibt es vor allem hierzulande immer noch großen Widerstand.
So gibt es also noch etliche offene Baustellen, aber gleichzeitig trauen viele der neuen EZB-Chefin zu, dass sie da einiges vorantreiben kann. Denn die hochgewachsene Frau mit den kurzen grauen Haaren wirkt dynamisch und eloquent, stets mit einem Lächeln im Gesicht. Bei ihrer ersten EZB-Ratssitzung schlug sie einen ganz neuen Ton an.
Each and every president has his or her own style of communicating. I will have my own style.
Jeder EZB-Präsident hat seinen eigenen Kommunikationsstil. Ich habe auch meinen eigenen, sagte sie. Geht es allerdings rein um die Geldpolitik der EZB, dürfte vorerst alles beim Alten bleiben. Das hält Henning Vöpel für richtig. Er leitet das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut. Denn
wir sehen, dass noch negativere Zinsen womöglich auch ein Akzeptanzproblem gerade in Deutschland hervorrufen würden. Erste Geschäftsbanken geben Negativzinsen an Privatkunden weiter. Und das könnte ein Moment sein, wo die EZB tatsächlich Rückhalt verliert.
Dabei will die EZB doch gerade mehr Rückhalt. Und weil es ihr trotz aller geldpolitischen Maßnahmen nicht gelingt, ihr Inflationsziel zu erreichen, ist es für die EZB-Chefin Lagarde höchste Zeit, dieses Ziel noch einmal zu überdenken. Eine Grundsatzdiskussion genau zur richtigen Zeit, meint Henning Vöpel vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut.
Es geht um eine technische Messlatte einerseits, es geht aber auch darum, tatsächlich Vertrauen zurückzugewinnen in die Fähigkeit von Geldpolitik, tatsächlich Finanzmarktstabilität herzustellen. Und insofern ist es mehr als eine technische Diskussion, sondern es geht tatsächlich um die Grundsäulen und Grundfunktionen der Geldpolitik.
Und Christine Lagarde will noch mehr, etwa den Klimawandel und die Digitalisierung künftig stärker berücksichtigen. Der Notenbankexperte Adalbert Winkler mahnt jedoch.
Eine Notenbank hat dafür zu sorgen, dass Preisstabilität herrscht. Das ist ihr Mandat und dem sollte sie nachkommen. Alles andere ist nicht so wichtig.
Preisstabilität, es ist die Hauptaufgabe der EZB. Sollte sie darüber hinaus weitere Ziele verfolgen oder geht die neue EZB-Chefin damit zu weit? Eine Diskussion, die uns sicher im nächsten Jahr noch begleiten wird. Sie hören HR Info Wirtschaft. Die Geldpolitik der EZB, sie hat den Banken 2019 schwer zu schaffen gemacht. Die anhaltend niedrigen Zinsen belasten das Geschäft, die Gewinne schrumpfen. Gleichzeitig setzt es von der EZB Strafzinsen. Das Ganze ist ein Riesenproblem, meint Joachim Würmeling. Er ist bei der Bundesbank für die Bankenaufsicht zuständig.
Es ist keine Frage, dass das die Banken vor erhebliche Herausforderungen stellt, weil sie schlicht und einfach mit der Differenz zwischen Zinsen, die sie bezahlen und die sie einnehmen, nicht mehr so viel verdienen, aber trotzdem ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten müssen.
Dazu müssen die Geldhäuser massiv investieren, um ihre veralteten IT-Systeme in Schuss zu bringen. Etliche Finanzskandale tun ihr Übriges. Aber, so Bundesbankvorstand Würmeling,
die Banken machen ihre Hausaufgaben und sie fällen auch sehr schmerzhafte Entscheidungen. Sie erhöhen Gebühren, sie schließen Filialen, sie schließen Geldautomaten und sie sind bisher in der Lage gewesen, die zurückgehenden Erträge durch solche Einsparungen zu kompensieren.
Manchem Geldhaus bleibt allerdings am Ende kein anderer Ausweg, als mit einem anderen zusammenzugehen. Eine denkbare Megafusion, die hat uns 2019 wochenlang beschäftigt. Es hätte ein neues Spitzeninstitut entstehen können, wäre die Deutsche Bank mit der Commerzbank zusammengegangen. Vorangetrieben hat dieses gigantische Projekt Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD. Und diesen März war es dann soweit. Jörg Eigendorf, Kommunikationschef der Deutschen Bank, verkündete den offiziellen Start der Fusionsgespräche.
Wir werden einen Zusammenschluss mit der Commerzbank nur dann machen, wenn er wirtschaftlich sinnvoll ist. Dafür braucht es einen guten Plan. Den loten wir nun gemeinsam mit der Commerzbank aus. Und wenn die Ergebnisse dann vorliegen, werden wir entscheiden.
Aber wenn zwei schwächelnde Geldhäuser zusammengehen, was wäre damit gewonnen? Viele sahen das Projekt kritisch, auch Aktionärsschützer Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Nur weil sich zwei Lahme zusammentun, wird da ja noch kein olympiatauglicher Leichtathlet raus. Ich glaube, beide Banken haben viel zu viel überlappende Geschäftsfelder, als dass das Sinn machen würde. Letztlich ging es auf Kosten der Belegschaft und das alleine kann ja nicht Sinn und Zweck einer solchen Fusion sein.
Die Gewerkschaften gingen auf die Barrikaden. Zum Beispiel Jan Duschek, bei Verdi für den Bankenbereich zuständig und selbst Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank.
Wir lehnen die Fusionsgespräche ab, weil wir auch die Fusion selber ablehnen. Mit Blick auf die Beschäftigten gehen wir davon aus, dass hier akut mehrere 10.000 Arbeitsplätze gefährdet wären.
Auch ich als Berichterstatterin habe voll Anspannung darauf gewartet, bis 6 Wochen nach dem Start der Fusionsgespräche eine Entscheidung gefallen ist, wieder verkündet durch Jörg Eigendorf von der Deutschen Bank.
Wir haben die Chancen uns angesehen, wir haben uns die Risiken angesehen, die Kosten, die damit einhergehen, der Aufwand. Und wenn man dann am Ende einen Strich zieht, dann sind wir zu dem Schluss gekommen, gemeinsam mit der Commerzbank, dass wir die Gespräche beenden wollen.
Es war das Aus für die Deutsche Superbank. Bankenexperte Hans-Peter Burkhoff hat die Fusionsgespräche genau mitverfolgt. Er lehrt an der Universität Hohenheim.
Hinterher ist man ja immer schlauer, aber trotzdem die Frage an Sie, dass die Fusion gescheitert ist, hat man das kommen sehen?
Nein, das stand sicher auf Messerschneid. Es gab durchaus Leute, die sagten, das muss passieren. Allerdings muss man dazu sagen, bloß weil man zwei Banken fusioniert, werden die natürlich nicht erfolgreicher. Und wir haben eine große Deutsche Bank, das ist eben die Deutsche Bank, die unter den Bedingungen, die wir in Deutschland momentan haben, nicht erfolgreich sein kann. Und ich fürchte, das hätte dann für die neue große fusionierte Bank auch gegolten.
Das Bundesfinanzministerium, das hat das ja stark vorangetrieben. Und wenn dann so eine Fusion nicht kommt, weil die Geldhäuser selber davon nicht überzeugt sind, ist das für die Politik nicht am Ende ein bisschen peinlich?
Ich denke, für die Politik ist der Ausgang ausgesprochen peinlich. Das ist so ein Aktionismus, mit dem man versucht, Dinge zu gestalten, damit man als der große Macher wirkt. Aber ich glaube, den Hauptschaden hat nicht die Politik, das haben tatsächlich die beiden Institute. Sehr viele Kunden haben sich darauf eingestellt, dass die Fusion kommt, was häufig dazu führt, dass man sich nach neuen Banken umsieht, dass man auch an Vertrauen verliert, weil man eben eigentlich mit dieser Bank und nicht irgendeiner neuen fusionierten Bank eine Beziehung haben wollte. Also beide Banken haben sicher darunter gelitten und die Unsicherheit, die damit verbunden war, war sicher auch nicht gut für beide Banken. Also der Schaden ist nicht unerheblich.
Und die Bankkunden, können die sich am Ende freuen, dass es nicht geklappt hat?
Naja, zumindest haben wir dadurch auch bei den großen Instituten in Deutschland weiterhin mehr Wettbewerb. Das ist gut, vor allem für die großen Mittelständler, die solche Banken brauchen und die natürlich in eine schwierigere Situation kommen, wenn sie nur noch einen möglichen oder ganz wenige mögliche Partner haben. Die freuen sich natürlich, wenn dann Alternativen sind und auf dem Wege bleiben die Preise im Wettbewerb natürlich niedrig.
Und meinen Sie, das Fusionsfieber ist jetzt erstmal vorbei oder werden wir in Zukunft noch weitere Avancen sehen?
Also das Fusionsfieber in Deutschland ist keineswegs vorbei. Wir haben sehr viele Fusionen, aber eben auf der kleinen Ebene bei den Sparkassen und Volksbanken, die überwiegend dem Druck der Regulierung erliegen. Das ist auch wieder ein Eingriff des Staates, in dem Fall hauptsächlich der Regulierer, in den Markt, in die Marktstruktur, der wahrscheinlich nicht sehr gut ist.
Was heißt denn mit der Regulierung nicht klarkommen? Ertrinken die in Dokumenten, die sie ausfüllen müssen? Was muss man sich da vorstellen?
Die kleinen Banken haben damit Probleme, dass sie sehr viel Informationen liefern müssen, dass sie teilweise auch Dinge machen müssen, die sie überhaupt nicht mehr verstehen. Da wird von Bankchefs mehr oder weniger verlangt, Eurythmie zu tanzen, ohne dass sie genau wissen, wozu das Ganze dient. Und der Aufwand ist einfach auch höher für die kleinen Institute relativ zu ihrer Größe.
Bei den kleinen Banken gab es 2019 ein weiteres Sparprojekt der besonderen Art. Die Frankfurter Volksbank und die Taunus-Sparkasse, eigentlich zwei Wettbewerber, haben im September verkündet, sie wollen enger zusammenarbeiten und zwar so eng, dass sie sich Filialen teilen. Bei der Vorstellung des Projekts erklärte Oliver Klink, der Vorstandsvorsitzende der Taunus-Sparkasse:
Wir reden von fast 50 Geschäftsstellen an vergleichbaren Standorten, die sich künftig einen Standort teilen werden. Wir teilen damit die wesentlichen Fixkosten und wir teilen alle Investitionen.
Es ist ein Beispiel, das bundesweit Schule machen könnte, weil Filialen generell immer weniger gefragt sind in Zeiten von Online-Banking, meint Bankenexperte Burkhoff.
Zweigstellen waren früher sehr wichtig für den Service, für den Kunden. Das lässt massiv nach, eben weil der Service übers Internet geht. Und deswegen kann man diese Dienstleistung durchaus zusammenlegen und dabei sehr viel Geld sparen. Die Anzahl der Zweigstellen in Deutschland wird weiter zurückgehen. Das lässt sich gar nicht umgehen, weil immer weniger Leute zur Zweigstelle gehen.
Das Sparprojekt der Volksbank und der Sparkasse, es soll nicht zulasten der Mitarbeiter gehen, beteuern die zuständigen Bankmanager. Viele andere Banken sparen dagegen massiv Stellen ein. Allen voran die größten privaten Geldhäuser in Deutschland, die Commerzbank und die Deutsche Bank. Fusion hin oder her. Etwa 2 Monate nach den abgebrochenen Gesprächen war es Deutsche Bank-Chef Christian Sewing, der im Juli für einen Paukenschlag sorgte. Er kündigte drastische Einschnitte im Investmentbanking an.
Wir werden bis zum Ende 2022 ca. 18.000 Stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduzieren. Das ist leider der Nebeneffekt, wenn sie sich von Geschäften trennen. Aber wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben. Wir nehmen Rücksicht auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Arbeitnehmervertreter stellten sich dann nicht mehr quer. Es sei ein schmerzhafter Schritt, aber notwendig, um die kränkelnde Bank zukunftsfähig zu machen. Als Zukunftsstrategie verpackte auch die Commerzbank ihre nächste Sparrunde. Jede 5. Filiale will das Geldhaus dicht machen. Über 4.000 Jobs sollen wegfallen. Bei den betroffenen Mitarbeitern schwankt die Stimmung zwischen Wut und Resignation. Was sie selbst über das Finanzjahr 2019 sagen:
Es ist für alle Banken kein gutes Jahr gewesen, was jetzt so das Image betraf. Weil, ich sag immer, früher hat es geheißen, Banken, das ist was. Man hat Vertrauen dazu gehabt und irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute verlieren allmählich das Vertrauen.
Wenn Sie in die Automobilindustrie anschauen, ist das nicht viel besser im Moment. Vor einigen Jahrzehnten war es die Stahlindustrie, die massiv abgebaut hat. Insofern ist das ein großer Strukturwandel, der insgesamt die Welt trifft, ob das jetzt Bank oder eine andere Branche ist. Ich glaube, da ist inzwischen jeder betroffen.
Die Banken versuchen da eine Technologie hinterherzulaufen, die eigentlich schon längst andere übernommen haben. Also diese Start-ups, die halt viel Bankengeschäft abnehmen. Und ja, da ist halt der Konkurrenzdruck sehr groß. Ich glaube nicht, dass man den als Bank da gewinnen kann.
Nicht schön, was so alles jetzt im Moment ansteht und passieren wird. Auch Stellenabbau hier und da. Bei fast allen Banken, denke ich mal, gerade bei den beiden großen deutschen Banken. Ich denke, dass es viele Banken in dieser Form, wie die heute stehen, in 5 Jahren nicht mehr geben wird.
Die Geldhäuser müssen sich neu erfinden, um mitzuhalten mit der Konkurrenz. Gerade mit den großen US-amerikanischen Technologiekonzernen Google, Apple, Facebook und Co.
HR Info Wirtschaft.
Facebook hat dieses Jahr auch mit einer anderen Nachricht für Aufmerksamkeit gesorgt, nämlich mit seinen Plänen für eine neue digitale Währung. Libra, so heißt das Facebook-Projekt, das die nationalen Aufseher vor ganz neue Herausforderungen stellt. Auch Bundesbankvorstand Joachim Würmeling.
Für die Zentralbanken war es schon ein Weckruf, dass ihr staatlich geschütztes Geld in Frage gestellt werden kann durch privates Geld.
Oder besser durch das Geld eines privaten Konzerns. Derzeit prüfen die Aufseher umfassend, welche Risiken mit Libra einhergehen.
Das größte Risiko bei Projekten wie Libra ist, dass der Verbraucher schlicht und einfach sein Geld nicht mehr zurückbekommt, wenn er das wieder braucht oder wenn eine Krise eintritt.
Dazu könnten seine Daten missbraucht werden, warnt Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende.
Ich halte Libra für brandgefährlich, weil die Daten Sammlung, die Facebook ja jetzt schon über jeden Nutzer angelegt hat, wenn die nochmal kombiniert wird mit den Zahlungsdaten, dann ist der gläserne Bürger praktisch perfekt. Diese Macht dürfen wir keinem privaten Unternehmen geben.
Geplant ist der Start der neuen digitalen Währung im nächsten Jahr. Ob es wirklich so weit kommt, wir werden es sehen. Was uns dagegen im neuen Jahr auf jeden Fall erhalten bleibt, die niedrigen Zinsen. Bundesbankvorstand Würmeling.
Es wird noch schwieriger werden, als Bank rentabel zu bleiben. Die Kosten müssen weiter gesenkt werden. Es muss investiert werden in digitale Innovation. Insofern wird das Jahr 2020 ein schwierigeres für den Bankmanager werden, als das Jahr 2019 schon war.
Es könnte weitere Fusionen geben, die Banken dürften weitere Filialen dicht machen. Auch der Stellenabbau dürfte weitergehen in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung, meint Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende.
Entweder werden die Banken selber gezwungen, zu einer Art IT-Konzern zu werden, noch mehr, als sie es heute schon sind. Sie werden vielleicht aufgekauft, vielleicht kommen auch ganz neue Fintechs, die groß werden und eine große Rolle übernehmen. Das wissen wir nicht. Aber dass die Großbanken, so wie wir sie in den letzten Jahren gekannt haben, in den nächsten Jahren noch weiter bestehen, da kann man massive Zweifel haben. Das wird sicher nicht so sein.
Die Banken könnten in eine schwierige Lage kommen, gerade wenn es in Deutschland im nächsten Jahr eine Wirtschaftsflaute gibt, glaubt Bankenexperte Hans-Peter Burkhoff.
Dann werden die Banken stärker unter Druck kommen, weil natürlich die Verluste aus Kreditengagements deutlich ansteigen werden. Und da muss man gucken, ob die Banken so ertragreich sind, dass sie das mit Gewinnen aus anderen Geschäften abdecken können.
Und was könnte die Europäische Zentralbank im Falle einer Rezession noch ausrichten? Nicht mehr viel, schätzt Henning Vöpel vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Er fordert:
Wir brauchen Staatsausgaben, öffentliche Investitionen. Dafür gibt es Spielräume, gerade in Deutschland. Die können helfen, tatsächlich die Wirksamkeit von Geldpolitik zu erhöhen. Das heißt, es geht nur durch eine koordinierte Politik. Und wir werden sicherlich steigende öffentliche Investitionen dringend brauchen, damit wir wieder positive Zinsen an den Märkten sehen.
Das ist allerdings Zukunftsmusik. Das war HR Info Wirtschaft, ein Rückblick auf das Finanzjahr 2019 und ein Ausblick auf das Jahr 2020. Wenn Sie die Sendung nachhören wollen, finden Sie sie als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Ursula Mayer. Danke für Ihr Interesse.